Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske.
Ich habe eigentlich immer ein bisschen, muss ich sagen, immer ein bisschen Glück gehabt. Also ich habe mein Leben sehr genossen. Also toi, 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 mein Leben war Fasching.
Bayerisch, bodenständig, gerade heraus und voller Energie. So kannte man den Filmemacher Josef Vilsmaier. Herbstmilch und Comedian Harmonists, Marlene oder Schlafes Bruder, so heißen seine bekanntesten Filme. Die bayerische Kultfigur des Brandner Kasper, der den Tod beim Kartenspielen übers Ohr haut, die hat Josef Vilsmaier besonders geliebt. Nun ist der Filmemacher gestorben im Alter von 81 Jahren. Mehr über ihn gleich am Anfang der Sendung. Außerdem berichten wir über eine Ausstellung des Fotografen Laurenz Berges in Bottrop. Im Vorfeld der Berlinale zeigt die Berliner Volksbühne eine Schau über den Filmemacher Alexander Kluge und die Uni Göttingen untersucht die Herkunft ihrer Schädel- und Gebeinesammlungen. Ursprünglich, da wollte Josef Vilsmaier gar nicht ins Filmgeschäft, sondern er wollte Musik machen. Aufgewachsen in Pfarrkirchen in Niederbayern hat der gebürtige Münchner dann auch erst einmal Musik studiert mit Schwerpunkt Klavier am Münchner Konservatorium. Nebenbei spielte er in einer Jazzband. Dann hat er aber bei der Münchner Kamerafirma Arri eine Ausbildung zum Kameramann gemacht und als Kameramann gearbeitet. Als Regisseur hat er erst spät angefangen, da war er schon 50. Herbstmilch war sein Debütfilm, in dem seine Ehefrau Dana Wawrowa die Hauptrolle spielte. Josef Vilsmaier galt als Prototyp des bayerischen Regisseurs und ich habe die Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt, was denn an ihm eigentlich das Bayerische war.
Also der Herr Vilsmaier war ein Urbayer, das konnte man wirklich erleben, auch wenn man ihn mal interviewt hat. Also ein absolut bodenständiger Typ, Leben und Leben lassen, bayerischer Humor, immer für einen lustigen Spruch zu haben. Und er war ja ursprünglich Kameramann und wenn man ihn mal zu einer Kameraposition befragte, da war er aber so uneitel, dass er auch mal gesagt hat, ich müsste es jetzt auf bayerisch sagen, na, da drüben hat es halt nicht hingepasst, also haben wir sie jetzt hier hingestellt. Ja, so ein Typ war das. Und auch wenn das jetzt nichts über seine Qualitäten als Filmemacher aussagt, es gibt, glaube ich, in der gesamten deutschen Filmbranche keine Schauspielerin, keinen Schauspieler, keinen Kameramann, keine Setdesignerin, die was Schlechtes über Josef Vilsmaier sagen würden, weil das hörte man immer wieder, er ein absolut liebenswürdiger Mensch beim Drehen und im Leben war. Also ein wirklich geerdeter Mensch, der aus dem Bauch raus gesprochen hat und auch gearbeitet hat und tief verbunden war mit seiner bayerischen Heimat.
Ja, Heimat ist schon das Stichwort. War denn das Thema Heimat für Josef Vilsmaier dann auch zentral?
Ganz zentral auf jeden Fall, das konnte man ja auch in seinem ersten Film Herbstmilch sehen von 1989. Sie haben ihn ja schon erwähnt, mit Dana Wawrowa, seiner Frau, in der Hauptrolle als Bäuerin Anna Wimschneider. Und der Film ist ja auch entstanden nach dem Buch von Anna Wimschneider, Herbstmilch, Erinnerungen oder Lebenserinnerungen einer Bäuerin. Und diese Geschichte einer jungen Frau, die in einer harten ländlichen Umgebung überleben muss, die Kinder aufzieht während des Zweiten Weltkriegs, die allein zurechtkommen muss, diese Geschichte erzählt ja Vilsmaier mit ganz großer Empathie und auch mit einer schönen Einfachheit. Und der Film ist ja auch ein Generationenporträt, Zeugnis, ja, kann man sagen, einer ländlichen Existenzweise und Lebensform. Und wenn diese Anna Wimschneider da das Pferd vor den Pflug spannt und erstmal hinknallt und mitgeschleift wird, dann erfährt man wirklich stellvertretend etwas über ja, Hunderttausende von Frauen, die damals alleine klarkommen mussten, die, wie man so schön oder wie man so blöd sagt, ihren Mann stehen mussten. Und auch der nächste Film noch, Ramadama, über Trümmerfrauen im zerstörten München, der hatte auch diese Qualität, diese, man könnte es Poesie der Bodenständigkeit nennen. Und Vilsmaier hatte ja auch den Mut, diesen Film radikal auf bayerisch zu drehen. Und das war eben für nicht-bayerische Zuschauerinnen wirklich nicht ganz einfach. Also ich hatte immer das Gefühl, dass er sich mit seinen bayerischen Figuren in diesem ja, empfindsamen Heimatfilm als Regisseur am wohlsten und am sichersten gefühlt hat.
Wichtig zu nennen sind ja mit Sicherheit auch der Film Marlene über Marlene Dietrich mit Katja Flint und dann auch sein Erfolg mit den Comedian Harmonists. Beim Publikum erfolgreich war Josef Vilsmaier, aber bei den Filmkritikern, da war er ja durchaus umstritten. Was hat man denn an seinen Filmen kritisiert?
Also das Problem war, glaube ich, dass Vilsmaier von der Heimat thematisch zu den deutschen Mythen und Großmythen oder Großthemen übergegangen ist. Stalingrad, Comedian Harmonists, Marlene. Und da kann man eben die Kamera eben nicht einfach so hinstellen, so sympathisch das auch klingt. Dafür braucht sie eben eine Form, eine Haltung, auch einen ästhetischen Zugriff, im Zweifelsfall einen analytischen Zugriff. Und wenn das fehlt, dann werden diese Mythen dann schlimmstenfalls auf etwas Reaktionäres runtergebrochen. Und eben Stalingrad erzählt aus der Perspektive deutscher Soldaten, Soldaten bekommt dann die Anmutung eines Opferdiskurses oder ja, so einer hemdsärmeligen revisionistischen Kinoprojektes. Oder um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, in dem Film Marlene, da besucht eben Katja Flinz Marlene Dietrich als amerikanische Truppenbetreuerin einen verletzten deutschen Kriegsgefangenen, einen jungen Soldaten. Und sie sagt, na, dann wollen wir uns mal wieder vertragen. Und es ist letztlich eine Unverschämtheit gegenüber Marlene Dietrich, denn die Deutschen haben sich mit ihr erstmal nicht vertragen und sie während ihrer Tourneen nicht nur mit Beifall, sondern auch mit Häme überschüttet. Und da ist eben dann der Bauchmensch oder Bauchregisseur Josef Filzmaier an seine Grenzen gekommen. Und ich will mir da aber gar keine bösen oder revisionistischen Absichten unterstellen. Ich glaube, er hat diese Versöhnungsszene gut gemeint, aber sie ging dann eben nach hinten los.
Zu nennen ist noch die Literaturverfilmung Schlafes Bruder. Die war ja sogar für einen Golden Globe nominiert. Wie wird denn Josef Filzmaier in Erinnerung bleiben?
Also ich glaube, er wird schon erstmal in Erinnerung bleiben als ein Regisseur, der historische Stoffe angepackt hat. Denn dafür braucht es ja auch Mut. Und diese Filme, auch wenn sie jetzt meines Erachtens nicht so immer gelungen waren, die haben ja auch Debatten in Gang gesetzt. Diese Themen mussten irgendwie raus. Und kein anderer hat sich das so richtig getraut. Und ich glaube nicht jetzt, dass er für die 15 Millionen Mark teure Produktion Schlafes Bruder in Erinnerung bleiben wird, sondern für seine eher bodenständigen und in dieser Bodenständigkeit sehr empfindsamen Filme, wie eben Rama Daba oder Herbstmilch. Also ich hoffe, dass man die jetzt nach seinem Tod vielleicht wieder entdecken kann.
Katja Nikodemus war das zum Tod des Filmemachers Josef Filzmaier. Mit Bulli Herbig und Habe Kerkeling hat Filzmaier übrigens gerade noch an einer neuen Verfilmung des Brandner Kasperstoffs gearbeitet. Der Film soll im November ins Kino kommen. Als Chronist der Abwesenheit hat man ihn bezeichnet. Laurenz Berges fotografiert nämlich häufig von Menschen verlassene Häuser, Räume, in denen die Tapete abblättert oder ein Treppenhaus, in dem nur noch ein vergessener alter Putzlampen rumliegt. Bekannt wurde er nach der Wende durch seine Fotografien von aufgegebenen russischen Kasernen, ein Symbol der Zeitenwende. Jetzt zeigt das Albers-Museum in Bottrop Werke von Laurenz Berges unter dem Titel 4100 Duisburg. Christiane Vielhaber, was bedeutet denn die Zahl in dem Titel?
Das war die Postleitzahl von Duisburg, als es Duisburg noch gut ging. Mir war gar nicht so klar, dass Duisburg mal das höchste Pro-Kopf-Einkommen in der Bundesrepublik hatte, dass Duisburg eine sehr prosperierende Stadt war, auch kulturell. Ich sage nur Lehmbruck-Museum oder Oper am Rhein. Also sowas passierte alles, weil die viel Geld hatten durch die Schwerindustrie. Und dann kam es zum Strukturwandel. Und wenn Sie jetzt sagen, ein Chronist der Abwesenheit, dann kann man vielleicht sagen, er läuft auf den Spuren dieses Wirtschaftswunders. Er guckt, wo ist das eigentlich geblieben? Wo finde ich da noch was? Und dann findet er solche Stellen, die Sie eben genannt haben.
Das heißt, er sieht in Duisburg dann das Sinnbild für den Strukturwandel, den er nachzeichnet.
Ja, absolut. Und er kommt mir so vor, Sie kennen das ja manchmal, dass so ein Mörder irgendwie immer durch die Gegend fährt und guckt, wo finde ich ein Opfer? Und der ist jemand, der mit seinem VW-Bulli durch Duisburg fährt und sucht und sucht und sucht und wo finde ich was? Also er sucht nicht, dass irgendwie die Schlote nicht mehr rauchen, sondern er sucht pars pro toto, also das kleine Beispiel für das Große. Und dann kommt es eben zu abgeblättertem Putz. Aber er macht das auf eine Art und Weise, die so überzeugend ist. Die Farbe ist so schön in seinen Bildern. Sie gucken also in Unterführung, da möchten sie nicht tot überm Zaun hängen. Ganz furchtbar. Da möchten sie ganz schnell vorbei. Aber sie gucken rein und dann sehen sie das Licht in dieser Unterführung und diese Klarheit, mit der er mit einer großen Kamera mit Stativ fotografiert. Und das Ganze hat etwas von einem Trompe-l'œil. Also sie denken, sie können so eine Regenrinne umfassen oder sie können so ein Detail, so eine Bosse an so einem Hausfassade, sie könnten da mit dem Finger rübergehen und so den Staub abwischen.
Strukturwandel oder auch Kohlebergbau, da hat er ja auch Dörfer manchmal fotografiert, die dann dem Kohletagebau weichen mussten. Das sind ja auch eigentlich politische Themen. Geht es ihm da auch um das Politische oder geht es ihm mehr um das überzeitliche Vergängliche?
Ja, unterschwellig. Ich denke, es geht ihm im Prinzip um die Bildästhetik. Die Farbe und die Komposition sind so, dass sie merken, da ist ein Konzept im Kopf, aber das Konzept ist das Konzept eines schönen Bildes. Sie haben also immer das Gefühl, da ist eine Symmetrie, da gibt es Bildachsen, die Bäume stehen so, auch wenn es angeschnitten ist. Da ist irgendwie was, was immer komponiert ist und insofern sind es wirklich ästhetische Kompositionen, dass er gleichzeitig, ich will nicht sagen, den Finger in die Wunde legt, sondern er sucht ja nach diesen Spuren. Aber das ist nicht vordergründig eigentlich sein Anliegen, sondern sein Anliegen ist es, Bilder zu machen. Und eben Einzelbilder und auch keine Serien, obwohl die eben alle in Duisburg stattfinden.
Er hat ja an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert, wird als der letzte Becherschüler manchmal bezeichnet, zu Recht.
Das ist so ein Etikett wie die anderen mit ihren aufgeblasenen Formaten und aufgeblasenen Preisen. Da gehört er nicht zu. Ich meine, Becherschule ist, ursprünglich war das schwarz-weiß und seriell und konzeptuell. Nochmal, er hat Konzepte im Kopf, aber das sind Bildkonzepte und er spielt auch mit der Farbe, er spielt mit der Wirkung von der Farbe. Und dass er bei den Bechers studiert hat, er war vorher an der Folkwangschule in Essen, hatte da schon ein Studium absolviert, dann ein Jahr bei Evelyn Hofer, einer ganz berühmten Fotografin in New York, und kommt dann zurück und denkt, da setze ich noch mal was drauf. Ich kann also noch ein bisschen was lernen. Aber das ist nicht die Becherschule, die wir vom Kunstmarkt kennen.
Vielen Dank. Christiane Vielhaber war das über die Ausstellung 4100 Duisburg, Fotografien von Laurenz Berges in Bottrop. Wie sollen Länder mit dem kolonialen Erbe in ihren Sammlungen und Museen umgehen? Seit einer französischen Studie, die die bedingungslose Rückgabe aller Objekte aus der Kolonialzeit gefordert hat, seitdem ist Bewegung in die Diskussion gekommen, auch in Deutschland. Denn auch wenn die deutsche Kolonialzeit vergleichsweise kurz war, so sind doch unzählige Objekte in deutsche Museen und Sammlungen gelangt, Kulturgüter und auch sogenannte Human Remains, menschliche Gebeine, also Schädel und Skelette. Die Uni Göttingen will jetzt die Herkunft der Human Remains in ihren Sammlungen erforschen in einem 3-jährigen Modellprojekt. Dabei soll, wie es heißt, auch festgestellt werden, ob diese menschlichen Gebeine tatsächlich unrechtmäßig erworben wurden. Aber ist ein rechtmäßiger Erwerb denn überhaupt denkbar? Das habe ich Marie-Louisa Allemeyer von der Uni Göttingen gefragt.
Ja, das ist durchaus denkbar. Diese Gebeine befinden sich bei uns ja in 2 Sammlungen, der sogenannten Blumenbachschen Schädelsammlung und der Sammlung der Anthropologie. Und beispielsweise in der Sammlung der Anthropologie, da haben wir diese Schädel übernommen vom Völkerkundemuseum in Hamburg. In den 50er Jahren haben wir die Bestände von denen übernommen. Und da sind ein Teil der Schädel, ungefähr 1000, kommen tatsächlich aus Gebieten, in denen Deutschland Kolonialreiche hatte. Das heißt, bei den Objekten besteht auf jeden Fall der Verdacht, dass sie im Rahmen von Unrechtskontexten zu uns gekommen sind. Aber aus der gleichen Schenkung des Hamburger Völkerkundemuseums kommen auch ganz, ganz viele Schädel, die von Hamburger Friedhöfen kommen. Das heißt also, der Gesamtbestand der Schädel, die wir aus Hamburg übernommen haben, ist schon so unterschiedlich, dass man da auf jeden Fall feststellen wird, einige sind sicher im Rechtskontext zu uns oder zum Hamburger Museum gekommen und bei anderen ist es sehr wahrscheinlich, dass sie im Unrechtskontext gekommen sind.
Sie haben es schon angesprochen, es geht ja jetzt hier nicht um Kulturobjekte. Wenn Sie jetzt mit der Arbeit beginnen, beginnt man da mit einer Genanalyse der Knochen und was passiert dann nach und nach?
Nein, eine Genanalyse der Knochen werden wir nur im ganz, ganz großen Ausnahmefall vornehmen. Und zwar deswegen, weil Genanalysen immer invasive Forschung erfordert. Also das heißt, man muss tatsächlich dann Material aus den Knochen entnehmen. Und in unserem Projekt ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir gesagt haben, jegliche Form von invasivem Umgang mit den Objekten, der wird erst stattfinden nach einer Verständigung mit Communities, mit Personen, die sich als entweder persönliche Nachfahren oder Angehörige der Herkunftsregionen verstehen. Das heißt, vor invasiven Maßnahmen, die würden wir gerne durchaus auch integrieren, aber auf jeden Fall erst, nachdem wir ein Einverständnis von den betroffenen Personen dazu haben. Das heißt, wir werden uns zum allergrößten Teil zunächst mal auf archivalische Studien konzentrieren. Das heißt also, über Textquellen versuchen herauszufinden, welchen Weg diese Gebeine, diese Knochen eigentlich überhaupt zurückgelegt haben.
Haben Sie da Ansprechpartner dann in den entsprechenden Ländern?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist auch durchaus eine ganz große Herausforderung dieses Projektes. Und ich würde sogar sagen, darum geht es vielleicht sogar bei dem Projekt in allererster Linie, Verfahren zu entwickeln, wie man die richtigen Ansprechpersonen eigentlich findet. Das hat natürlich ganz viel mit Netzwerken zu tun. Also kennt unsere Institution schon eine andere Institution? Gibt es schon irgendwelche Verknüpfungen, Kommunikationen, die wir nutzen können? Aber wir begeben uns auch absolut auf Neuland. Das heißt, wir müssen für bestimmte Regionen, wo es noch gar keine Kontakte in dieser Richtung gibt, müssen wir wirklich Schritt für Schritt vorgehen und schauen, wer sind denn überhaupt die potenziellen Ansprechpersonen und wie verifiziert man die dann auch, dass sie tatsächlich die richtigen Ansprechpersonen sind. Also dieser ganze Kommunikationsbereich, der wird wirklich einen ganz großen Teil unseres Projekts einnehmen.
Wenn Sie jetzt feststellen, bestimmte Schädel sind aus Namibia, sag ich mal, wer entscheidet dann eigentlich, ob die zurückgegeben werden oder nicht?
Also wir haben uns als Universität grundsätzlich entschieden, dass diese Rückgaben der wahrscheinlichste Weg sind. Also dass wir, sobald klar ist, wer Ansprüche stellt, wer berechtigt auch ist, diese Schädel entgegenzunehmen, dass wir mit den Personen dann eben in Verhandlung treten, in Kommunikation treten und dass wir die dann auch zurückgeben. Also insofern wird es sicherlich so sein, dass diese Gebeine auch zurückgegeben werden. Nur, wie gesagt, das Wesentliche für uns ist, den richtigen Weg dafür zu finden.
Um wie viel Prozent dieser beiden Sammlungen geht es da denn in etwa, die möglicherweise ja dann zurückgegeben werden, nicht mehr in der Sammlung sind?
Also bei der Blumenbachschen Schädelsammlung geht es um nicht viele Objekte, würde ich jetzt mal sagen. Die Sammlung umfasst insgesamt 840 Objekte. Die allermeisten sind aber in der vorkolonialen Zeit nach Göttingen gekommen. Ich würde da jetzt aber, das sind wirklich ganz, ganz vorläufige Zahlen. Ich würde bei der Blumenbachschen Schädelsammlung vermuten, dass wir vielleicht so etwas bis zu 20 Schädel finden, bei denen wir sagen würden, die sollten zurückgeführt werden. Das sieht anders bei der anthropologischen Sammlung aus. Unter diesen 1000 Schädeln kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sogar der größte Teil davon zurückgegeben werden müsste. Aber wie gesagt, die viel größere Problematik wird darin liegen, herauszufinden, an wen denn eigentlich und wie.
Das war Marie-Louisa Allemeyer von der Universität Göttingen über ein neues dreijähriges Modellprojekt zur Aufarbeitung der Kolonialzeit. Morgen in einer Woche, da beginnt die 70. Berlinale und es soll gefeiert werden, trotz mancher Widrigkeiten. So war ja erst vor kurzem die Verstrickung des allerersten Berlinale-Chefs Alfred Bauer im Nationalsozialismus publik geworden. Davon will man sich aber die Feierlaune nicht verderben lassen. Wie der bisherige Berlinale-Chef Dieter Koslik, so will auch das neue Leitungsduo die ganze Stadt Berlin in die Filmfestspiele mit einbeziehen. Und die ersten Veranstaltungen, die sind auch bereits gestartet. Zum Beispiel ist in der Berliner Volksbühne eine Ausstellung über den Filmemacher Alexander Kluge zu sehen. Übermorgen kann Kluge seinen 88. Geburtstag feiern und er ist mit seinem Film Orphea auch diesmal bei der Berlinale vertreten. Gerd Brendel hat die Ausstellung gesehen.
Es rattert, scheppert, trompetet und singt in den Gängen und Foyers der Berliner Volksbühne. Aus Bildschirm. Die zeigen befremdliche Szenen. Eine barocke Oper auf Fernsehbildschirmen, kurz bevor sie verschrottet werden. Eine verstörte Judith Stangenberg im Kino beim Anschauen eines Stummfilms. Im ersten Stock wird auf drei Großleinwänden Sergei Eisensteins nie verwirklichtes Filmprojekt zu Marx Kapital mit Interviews, nachgestellten Gesprächen unter Revolutionären und Archivaufnahmen weitergeführt. Daneben flimmert ein Wildwest-Stummfilm in einer von Jonathan Miese gold angemalten Holzkiste. Eine Geräuschkulisse wie im Zirkus oder wie auf dem Jahrmarkt.
Öffentlichkeit ist etwas sehr Komplexes. Sie geht nicht auf in den Medien, ja, weil die sind sehr vereinfachte Öffentlichkeiten. Da sind Algorithmen tätig, die sagen, was einfach ist, kommt. Ja, was kompliziert ist, lassen wir weg.
Die Alexander Kluge Ausstellung »Das Theater der Kinos« zeigt eine andere, eine Gegenöffentlichkeit.
Der Jahrmarkt ist eine zweite Öffentlichkeit, der Zirkus ist eine dritte. Und wenn Sie haben oben die Künstler am Hochtrapez und die Clowns unten mit ihren großen Füßen, die haben Bodenhaftung. Bodenhaftung plus Himmelshöhe, das ist Zirkus. Und solche Spannweiten, das ist eine reiche Öffentlichkeit.
Eine Öffentlichkeit, die Raum bietet für die Erfahrungen aller.
Jeder macht Erfahrungen. Intime Erfahrungen im Liebesleben, in der Arbeit Erfahrungen. Aber ob diese Erfahrungen mit Selbstbewusstsein versehen sind, hängt davon ab, dass sie in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten. Dann kriege ich plötzlich zu meinen eigenen Erfahrungen ein Selbstbewusstsein zusätzlich. Ich merke, der andere gibt ein Echo.
In der Ausstellung reden Tilda Swinton und Jean-Luc Godard über ihre Filme. Ein chinesischer Kollege erzählt von verlassenen Industriebrachen in seiner Heimat. Der Regisseur Michael Haneke rezitiert das Grimmsche Märchen vom eigensinnigen Kind. Mythen, Sagen, Märchen, horcht Alexander kluge, subversive Wahrheiten ab. Öffentlichkeit, sie ist für den Filmemacher nie ohne die 13. Fee zu haben, die im Märchen von Dornröschen nicht zur Taufe eingeladen wurde.
Ich bin der Anwalt der 13. Fee. Ja, und zur Öffentlichkeit gehört immer das Ausgeschlossene. Wenn Sie eine Öffentlichkeit beobachten, müssen Sie gucken, was schließt diese Öffentlichkeit aus? Zum Beispiel, wenn sie das Glück ausschließt, die Erotik ausschließt und so weiter, ist es keine gute Öffentlichkeit. Ja, nicht? Wenn sie die Sachlichkeit ausschließt und die Mathematik, ist sie auch nicht gut. Film ist dazu da, ja, da zur Öffentlichkeit was beizutragen. Das Theater ist selber eine Öffentlichkeit.
Zur Öffnung wird Alexander Kluge nicht müde, immer wieder zu betonen, wie wichtig ihm beides ist, Theater und Kino.
Beide können im Grunde Menschen verzaubern. Sie können das, was unwahrscheinlich ist, auf die Bühne bringen.
Der Countdown zur Berlinale läuft. Gerd Brendel berichtete über eine Ausstellung von Filmemacher Alexander Kluge in der Berliner Volksbühne. Und jetzt Michael Köhler mit den Kulturmeldungen und einer Sache, die gibt es in Wien, in Regensburg und Nordrhein-Westfalen will sie jetzt auch.
Ja, Ideen für ein Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalens, die sind durchaus älter, werden aber seit 2018 von der Landesregierung als kulturpolitisches Leuchtturmprojekt vorangetrieben. Heute ist der nordrhein-westfälische Landtagspräsident André Cooper zum Vorsitzenden der neuen Stiftung gewählt worden. Zu seiner ersten Sitzung kam das Kuratorium im sogenannten Behrensbau am Düsseldorfer Rheinufer zusammen. Hier soll das künftige Haus der Geschichte seinen Sitz haben.
Das Gebäude selber, kann man sozusagen sagen, atmet Landesgeschichte. Das war der Sitz der damaligen britischen Militärregierung, die ja Nordrhein-Westfalen gegründet haben. Es war der Sitz der ersten Ministerpräsidenten Amelungsen und Arnold. Und es gehörte danach dem Mannesmann-Konzern, der die Industriegeschichte Nordrhein-Westfalens geprägt hat. Und von daher aus unserer Sicht einvernehmlich ein idealer Standort.
Das Kuratorium erließ die Satzung der Stiftung, berief das Präsidium. Mitglieder sind die Direktorin des LVR Landesmuseums Bonn, Gabriele Oelsberg, der Direktor des Ruhrmuseums Essen, Theodor Grütter und der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik, Hans-Walter Hütter. Im Dezember hatte der Landtag ein Gesetz zur Errichtung der Stiftung beschlossen. Sie soll ein Museum ins Leben rufen, das die NRW-Geschichte mit einer ständigen Ausstellung und Wanderausstellung abbildet. Zum 75-jährigen Landesjubiläum möchte André Cooper schon was zeigen.
Unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir zum Landesjubiläum eine Jubiläumsausstellung möglichst dann auch schon in diesem Behrensbau eröffnen können. Das wäre der Herbst 2021. Allerdings muss man auch ganz deutlich sagen, das ist ambitioniert, aber ich bin in großer Hoffnung, dass wir das schaffen.
Ein Haus der Geschichte in Nordrhein-Westfalen am Düsseldorfer Rheinufer. Die Liberalen setzen sich gemeinsam mit Linken und Grünen dafür ein, dass Musikclubs künftig als Kulturstätten anerkannt werden. Dies würde die Eröffnung und Genehmigung von Clubs erleichtern. Momentan fallen nämlich diese Clubs laut Baunutzungsverordnung in die Kategorie der Vergnügungsstätten, also ähnlich wie Bars, Bordelle und Spielcasinos. Für den FDP-Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold indes sind sie Kultur.
Da reicht es aber nicht, Baunutzungsverordnung umzuschreiben, sondern wir müssen miteinander ins Gespräch kommen und das ändern. Und deshalb ist zum Beispiel Teil unseres Antrages auch, dass wir mit der Bundesstiftung Baukultur zusammen versuchen wollen, dieses baukulturelle Erbe von Clubs mal zu beleuchten. Was haben die denn in unserer Stadt bewirkt? Clubs sind eine Identifikation für sehr, sehr viele in diesem Land und deshalb ist es so wichtig, sie zu integrieren.
Sagt Hagen Reinhold. Der österreichische Schriftsteller und Essayist Christoph Ranzmeier erhält den Ludwig-Börne-Preis 2020. Das hat der alleinige Preisrichter, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, entschieden. Das teilte die Börne-Stiftung heute in Frankfurt am Main mit. Der nach dem Publizisten Ludwig Börne benannte, mit 20.000 Euro dotierte Preis für herausragende Essays, Kritik und Reportagen wird am 17. Mai in der Frankfurter Paulskirche überreicht.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Entscheidung von Papst Franziskus zum Zölibat. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.